Und dann habe ich da einen Stehtisch erspäht, da standen zwei unberührte Longdrinks, irgendwas mit Cola.
Ja, ja, witzig, am frühen Abend. Und dann stellst du uns die beiden Dinger hin.
Genau, und ja, das war wohl irgendwie so ein Ding, da waren noch irgendwelche K.O.-Tropfen
drin. Ja, irgendwie, da waren K.O.-Tropfen drin.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein neues Thema. Und zwar gehen wir jetzt mal ganz weit weg von zu Hause nach Australien. Und Norm und ich, wir waren natürlich schon mal in Australien, sonst könnten wir da jetzt auch nicht drüber reden. Trotzdem ist Norm nicht da. Er hat nämlich gerade für seine aktuelle American Classics Ausgabe eine Story veröffentlicht. Das Beste aus zwei Welten, nämlich V8 in Australien. Was steckt dahinter? Was war da los? Und da können wir euch ein bisschen was zu erzählen. Dazu rufe ich ihn jetzt erstmal an. Ich weiß gar nicht, ob er in Down Under ist oder ob er im Büro sitzt oder sonst wo. Aber er muss natürlich unbedingt was dazu sagen. Zusammen erinnern wir uns auch immer viel besser an die ganzen Geschichten.
Ja, bitte.
Ja, bitte. Wie seriös du dich meldest. Ich flipp aus. Wir haben eine Verabredung.
Die Telefonseelsorge der Schufa.
Genau. Ich habe schon gesagt an unsere lieben Zuhörer, dass wir über Australien reden wollen und V8. Und dass ihr gerade eine schöne Geschichte in der American Classics darüber gemacht habt, die ja irgendwie von so einem Autor kommt, der eigentlich der Vater von Roadkill ist, ne? Angus McKenzie.
Genau, Angus Young. Bevor er AC/DC gegründet hat.
Die heißen alle Angus, ne, aus Australien.
Alle nach dem Steak benannt. Ich verstehe es auch nicht. genau, der Kollege, eigentlich gebürtiger Australier, war mitfederführend bei der Entwicklung des Roadkill-Formats. Mhm. Und das ist ja für mich immer noch ein Rätsel, wie dieses Format eigentlich pleite gehen konnte. Also ich fand es großartig und Motor Trend war endlich mal Netflix für Männer. Aber irgendwie hat es wohl nicht gereicht. Und jetzt lässt uns halt Angus in der aktuellen Ausgabe an seinem reichhaltigen Wissen über die australische Übermotorisierung in Down Under teilhaben.
Genau.
Weil da unten seit 1987 auch ein Muscle Car War ereignet, von dem wir hier in der alten Welt so gar nichts mitbekommen haben.
Nee, wir haben ja überhaupt nichts mitbekommen. Also wir haben ja auch noch nicht mal alles in Amerika mitbekommen, dem Mutterland der Muscle Cars sozusagen. Und ich weiß aber noch, bevor wir nach Australien geflogen sind und tatsächlich auf diesem Muscle Car Run waren, wo diese ganzen Autos ankamen, war das natürlich nicht der einzige Grund, dahin zu fahren. Du hast mich irgendwann angerufen und meintest so, ich fliege nach Australien. Da bin ich ja total ausgerastet, weil ich ja als bekennender Mad Max-Fan nicht nach dir nach Australien fahren kann. Und dann habe ich gesagt, ich komme mit, oder? Wie war das nochmal?
Wir sind im Prinzip wie zwei schöne Frauen, ne, die so konkurrieren, wer in einem Spaghetti-Trägerkleid besser aussieht.
Genau. Ich habe da gerade eine Vision. Aber da war Emma noch ganz klein. Und ich gesagt, ich muss jetzt nach Australien. Dann sind wir da rüber geflogen nach, wo sind wir denn gelandet? Adelaide oder Melbourne? Genau. Ich weiß das gar nicht mehr.
Das war Adelaide und der Grund war eigentlich, dass ich zu der Zeit irgendwie so einen USA-Kater hatte.
Du warst kurz vorher noch Auswanderer, ne?
Genau, ich hatte mich als Conny Reimann verkleidet und habe die Privatfernsehbranche verarscht. Und irgendwie dachte ich mir so, es gibt ja noch andere ähnlich geprägte Auswandererländer. Und ich hatte auch mal irgendwie Kanada so probiert und das fand ich da irgendwie. Das war zu nett und dadurch irgendwie zu langweilig. Und dann gab es ja noch das Land da ganz unten. Ja, also quasi in der Nähe, wo der Globus auf diese Achse aufgespießt ist.
Ja, Down Under, ne?
Ja, und dann haben wir gesagt, dann dahin. Und ich wusste halt, dass du nicht Nein sagst. Und dann musste ich halt nicht alleine 37 Stunden in der Holzklasse von Emirates verschimmeln.
Oh, und Hilfe, das war ein Trip.
Genau.
Also du hast mich da richtig getriggert, ne? Du wusstest ja, wie du mich kriegst. So, ich fahre jetzt ins Mad Max Museum. Ich fahre jetzt ins Mad Max Museum. Was ist mit dir? Ich flipp aus. Also, genau, wir sind da kurz zwischengelandet im Proletenkalifat in Dubai auf den Heineken im Flughafen und dann weiter.
Und du wolltest nicht shoppen gehen mit mir bei Versace und wie heißt er, Louis Vuitton?
Nee, ich habe denen nicht getraut. Ich dachte, das wäre alles fake und dafür kann ich auch nach Rumänien fahren. Und deswegen, sind wir einfach schnell durchgestartet. Und weißt du noch, dass wir über diese Öltankerfelder rübergeflogen sind nachts, wie unten Iran, Irak da irgendwo lagen?
Ich habe auch irgendwann mal während des Fluges mein damals noch BlackBerry angemacht. Das liegt sogar noch zu Hause rum. Das geht auch noch an und da ist immer noch eine SMS gespeichert. Willkommen im Irak, ihr Vodafone. Reiseversprechen oder so. Jede Minute kostet 8 Euro. Die SMS habe ich mir da irgendwie beim Überflug von Bagdad eingefangen. Ja.
Ich kann es mal sehen, wie hoch die funken. Aber okay, wir wollen ja über Autos reden. Wir sind also gelandet und das Erste, was wir in Australien brauchen, ist ein Leihwagen. Und wenn du dich nicht vorher kümmerst, dann kriegst du halt irgendetwas. Und mein erster Aufenthalt in Amerika in den 90ern war tatsächlich so bei Six, glaube ich. So, hier, wir haben Toyota. Ich so, nee, ich kann ja nicht. Ja gut, nehme ich. Ne? 3 Meter gefahren, nee, das geht nicht. Ich gebe den Wagen zurück, ich will was Amerikanisches, bin zu Alamo und habe direkt einen Mercury bekommen. So ähnlich war das ja hier auch. Ne? Weißt du noch, was die uns für einen Wagen andrehen wollten?
Ich hatte extra gehobene Mittelklasse Performance gebucht.
Ja, das kann ja einiges heißen.
Ja, also da auf der Webseite, auf diesen Agenturbildern waren halt nur Holden oder diese potenten Ford Falcon, so Spoiler-Dinger. Damals gab es ja noch große Saugmotoren. Mhm. Und als wir dann da völlig gerädert standen und dran waren, ich weiß noch, diese unfassbar hübsche und sehr nette argentinische Stewardess bei Emirates hatte mir doch nachts, weil ich sie so oft genervt hatte, diesen ganzen Karton Jack Daniels Fläschchen geschenkt. Mhm. So sahen wir irgendwie auch aus, die 2 Obdachlose. Und dann haben die doch uns da auch irgend so einen großen Toyota geben wollen. Und sie haben es nicht akzeptiert. Und wir haben auch, glaube ich, unsere Einwände gar nicht verstanden. Und dann ist es doch so geendet, dass ich dann irgendwann wutentbrannt aus diesem Rückgabelane so einen völlig verdreckten Holden mit so benutzten Cola-Bechern in den Cupholdern irgendwie gezogen habe. Also den nehmen wir.
Genau, und ungewaschen.
Waren die doch völlig fertig. Wir sind ja nie kaputt. Und warum wollen die unbedingt ein dreckiges Auto?
Nee, wir wollen verdammt holen.
Ja, du, das wäre... Also ich weiß gar nicht, ob ich nochmal in meinem Leben so lange und so weit fliegen möchte, aber das wäre dann bis heute eine nicht verheilte Wunde, wenn wir da in so einem Joghurtbecher aus Fernost rumgeeimert wären. Von daher war das, glaube ich, genau die richtige Entscheidung. Und das war ja auch kein schlechtes Auto. Das war ja so ein Holden... Ich glaube, es war ein SV6. Der hatte also nicht diesen Corvette V8, sondern so einen 280, 290 PS 100 Liter V6.
Aber ja, da waren natürlich diese Hochzeiten des Wettrüstens auch schon vorbei. Aber interessant ist natürlich für die Leute, die es gar nicht wissen, dass Chevy eine eigene Dependance sozusagen in Australien hatte mit eigenen Karosserien und der Ableger war Holden. Und dann gab es natürlich Ford. Und die beiden sind eigentlich auch die Hauptdarsteller in diesen ganzen Geschichten, wenn es um Performance geht. Wir können ja später nochmal darüber erzählen, dass eigentlich Chrysler das total verpennt hat, in Australien mitzumischen. Und jetzt sitzen wir also im Holden, also artgerecht unterwegs in Australien. Natürlich fahren wir in Holden. Am liebsten hätte ich natürlich einen Holden Monaro gehabt, wie der Knight Rider geklaut hat, bevor er dann irgendwo in Flammen aufgeht. Aber ja, wenigstens was. Und wo sind wir denn noch zuerst hingefahren? Weißt du das eigentlich noch so genau, wo wir zuerst
waren? Ja, weiß ich noch ganz genau. Wir waren völlig orientierungslos und damals war es ja noch nicht üblich, dass man irgendwie ein Navi im Auto hatte. Und dann war es so, dass wir hatten ein sehr gutes Hotel in Adelaide. Chifley on South Terrace hieß entweder die Bude oder die Adresse.
Wieso weißt du denn das noch mit deinem Autistengehirn? Das gibt's doch gar nicht.
Weil ich mal viel zu lange Taxifahrer war. Adressen gehen immer. Namen sind das Problem. Und okay. Wir haben das zum Verrecken nicht gefunden. Auch nicht in irgendeinem Stadtplan oder irgendwas, was da im Auto rumlag. Das war alles ein Problem. Und dann habe ich den Typen doch irgendwie auch wieder so für 16 Euro die Minute irgendwie angerufen. Den Nachtportier. Und habe ihn gefragt, ob er uns so eine Art Directions geben könnte oder eine Adresse daneben, die wir auf der Karte finden. Und dann hat er nur gelacht, das ist doch euer Problem und hat aufgelegt. Und das war halt so ein relativ gutes 4-5-Sterne-Hotel, so ein hohes Teil. Und da dachte ich mir so, ach guck mal, die sind hier genau wie zu Hause in Gelsenkirchen. Und dann sind wir ja quasi die meiste Zeit im Gegenverkehr fahrend da irgendwie doch hingekommen. Und beim Einsteigen habe ich ihn auch darauf angesprochen, was das denn für eine Aktion wäre. Und dann sah der aus wie so ein Knacki mit so Goldzähnen und sagte irgendwie so, was ist los? Ey, kannst du keinen Witz vertragen oder was? Und hat uns so die Zimmerschlüssel gegeben.
Ja, der Aussie-Humor, ne?
Ja, genau. Ne? Und das, das war irgendwie so, was ich gut fand. Und da sieht man mal wieder, man muss immer mal über den eigenen Tellerrand hinausschwimmen. Es war ja doch vieles extrem anders im Vergleich zu USA. Und das ging dann ja irgendwie am nächsten Morgen direkt weiter, wo du so den Jetlag deines Lebens hattest und nicht aus dem Bett gekommen bist. War ich viel früh wach und bin zum Frühstück runter. Und dann saß mir gegenüber so ein um die 60 Jahre altes britisches Ehepaar und er hatte so die Socken bis zu den Knien hochgezogen, trug so eine kurze weiße Jeans und hatte einen Tropenhelm auf am Buffet, wo ich mir dachte, alles klar, jetzt sind wir hier wirklich so am Rande der Zivilisation.
Das war, glaube ich, der Hubschrauberkapitän aus dem dritten Teil von Mad Max. Der hatte auch einen Tropenhelm auf. Da scheint er irgend so ein Fetisch zu sein.
Ja, und dann essen die ja da so, was wir als Rübenkraut haben, das nennen die so Vegemite. Und ich weiß gar nicht, wie schmeckt das? Ich glaube, so schmeckt wochenalter Roadkill mariniert in Magensäure oder so. Keine Ahnung.
Aber total erstaunlich, dass man denkt so, na gut, die sprechen Englisch, auch wenn es ein britisches Englisch ist. Das ist doch eigentlich nur ein Ableger von Amerika, aber es ist so komplett anders. Man biegt auch ständig falsch ab, ne? Weil die Sonne geht ja andersrum auf, gefühlt. Also man ist ja völlig orientierungslos. Aber egal, wo du hinfährst, also Autos spielen ja in Australien eine Rolle, weil die haben so riesige Entfernungen, dass ein Leben ohne Autos gar nicht stattfindet. Das haben ja auch die ganzen Filme gezeigt. Ohne Autos kommt es in Australien ja gar nicht klar. Das Wichtigste war mir natürlich auch, dass wir genau zu diesem Ursprung fahren, wo mein Lieblingsfilm Mad Max gedreht wurde. Natürlich in Australien, in New South Wales.
Ich dachte immer, du wärst Rosamunda Pilcher-Fan.
Ja, bin ich auch. Wenn ich zu Hause bin und die Wintertage kommen, dann kann man auch mal, da fahren ja auch manchmal Autos durchs Bild.
Genau, und das waren ja auch von Adelaide, glaube ich, nochmal zu dem Mad Max Museum von diesem irren Auswanderer-Briten, weiß ich gar nicht mehr, 7-8 Stunden durch den Outback von Adelaide.
Nur durch Outback, staubige Straßen. Gut, dass wir ein ungewaschenes Auto hatten.
Und das war für mich so ein bisschen der erste Downer, weil im Vergleich zur Mojave-Wüste, die für mich immer noch der schönste Ort der Welt ist, ist der Outback ja wirklich, also das hat ja was vom Mars. Da passiert ja fürs Auge sehr wenig.
Genau, das geht geradeaus und da sind gar nicht diese wechselnden Landschaften.
Nö, da wird aus einem Sekundenschlaf auch schon mal eine halbe Stunde. Ne?
Ja, und die ganzen toten Kängurus an der Straße, die sagen ja auch, was da los ist. Übrigens ein Riesenproblem gewesen in Australien, dass die Autos immer stärker wurden und du halt über Land auf diesen Staubpisten, die ja gar nicht asphaltiert waren, keine Geschwindigkeitskontrollen hattest. Also Roadkill ist das Thema.
Du bist auch in eine reingeknallt mit 186 km/h bei erlaubten. Was war es, 100?
Ja, ich versuche das zu verdrängen. Genau.
Genau, aber der war ja auch sehr nett. Ich glaube, das war ein ehemaliger Kollege von Max Rocketensky. Der sagte doch, wir hätten jetzt 2 Wochen Zeit, das zu bezahlen. Oder nach, ich glaube, 5 oder 6 Jahren würde das Ding dann im Polizeicomputer gelöscht werden.
Genau, da hat er eigentlich sozusagen gesagt, ihr müsst das nicht bezahlen. Aber der tauchte ja aus dem Nichts auf. Der hat, glaube ich, eine Laserpistole gehabt. Dieser verdammte Officer.
In seinem Toyota Land Cruiser. Das war doch die Fahrt, du wolltest sie ja unbedingt am Lenkrad antreten. Für dich war das ja so eine spirituelle Pilgerfahrt.
Natürlich.
Ja, und dann war ich da 7 Stunden quasi dem in dem Fall linken Sitz ausgesetzt.
Ja, und du hattest nichts Besseres zu tun, als unsere gesamten Biervorräte wegzutrinken.
Die habe ich ja auch bezahlt bei Thirsty Camel. Das fand ich sehr geil. Das habe ich heute noch vor Augen. Thirsty Camel Drive-In-Getränkemärkte. Wo ich mich auch direkt als Nichtwissender blamiert hatte, weil er hat uns dann diesen Karton für $80 da irgendwie ins Auto gepackt und ich habe noch unbedingt einen Flaschenöffner ganz hektisch verlangt. Und hab den
Weil Typen wir nicht wissen, dass man die mit der Hand aufdrehen kann.
Genau, den habe ich tatsächlich heute noch hier am Zündschlüssel baumeln von meinem Volvo 240. Der nutzloseste Flaschenöffner der Welt, weil er war eigentlich überflüssig. Und,
aber das eine schöne Bier Geschichte.
Das war auch so eine komische Ale. Also, da muss man ja sagen.
Die Menge macht es, ne?
Das ist ein Punkt für Amerika. Ein Bier sollte besser nach nichts schmecken als derart vergoren. Also das Bier schmeckt im Prinzip wie dieses Vegemite. Ja. Aber es ging schon. Und ich weiß auch gar nicht warum. Mir hat ja da so die Höhensonne zugesetzt und die Haut hat sich ja überall nach 2 Tagen abgepellt.
Ja, du bist ausgestiegen und hier Burning Time nicht beachtet und schon sahst du aus wie ein Krebs.
Direkt well done.
Ja.
Und ich weiß auch irgendwie so am Rande, du bist da wie ein Irren durch das Outback geheizt, aber warst auf mich sauer, weil ich mir eine schöne Zeit gemacht hatte.
Ja, das ist jetzt aber echt nett formuliert, ne? Du warst sturztrunken und hast rumrandaliert und ich habe gedacht, Alter, wir sind am Ende der Welt und ich komme jetzt in das legendäre Mad Max Museum, wo wir wahrscheinlich sofort wieder rausfliegen, weil wir total dicht sind. Das versaust du mir jetzt nicht.
Im Gegenteil, ich habe ja direkt zu der Frau von, wie hieß er eigentlich?
Der Engländer, ne? Adrian Bennett.
Adrian!
Adrian
genau, ich habe ja direkt zu ihr
Kontakt.
Ich habe da direkt einen Draht aufgebaut. Die sah ja auch aus wie meine Tante Gabi. Ich wusste, wie ich damit umzugehen habe. Und die fand uns auch eigentlich ganz nett.
Nee, die fanden das super. Und du hast da auch echt abgeliefert. Du hast das eigentlich sogar wegignoriert, dass du schon über 2 Promille hattest. Und aufgrund unseres Dialekts oder so hat sie wahrscheinlich gesagt, die reden immer so.
Genau, das sind Bayern.
Und dann hat sie ja auch ihren Mann angerufen, Adrian, hat gesagt, ja, diese Typen sind jetzt hier. Ich habe mich ja vorher mal angekündigt. Der hat natürlich nicht geglaubt, dass wir da irgendwie aus Deutschland in sein Museum fahren. Und Adrian ist damals nach Australien ausgewandert. Ist ein Engländer, der eigentlich einen der ersten Mad Max Interceptor Autos gebaut hat, den XB GT Falcon in England. Gab es auch ein paar Storys drüber. Im Motorway hatten wir den Wagen auch mal. Und dann war der so ein Nerd, dass er seine Frau gesagt hat, du bist doch Krankenschwester, das kannst du überall machen. Wir gehen jetzt nach Australien, ich mache ein Museum auf. Totale Schnapsidee, wie so Typen, die nach Italien ziehen und sagen, ich mache eine Eisdiele auf. Aber Australien hatte kein eigenes Mad Max Museum, obwohl die Story dort stattgefunden hat. Und ich fand das echt überraschend cool, das Museum, was der da alles zusammengetragen hat.
Und vor allem, das gibt es immer noch, das heißt, irgendwie wirtschaftlich muss das ja funktionieren. Und er hat da echt für die australische Kultur eine Menge gemacht und getan. Und der hat ja fast alle relevanten Filmautos nachgebaut. Ich glaube, als wir da waren, waren wir gerade unterwegs, um eine Mac-Zugmaschine der R-Serie zu holen.
Genau.
Den Tankauflieger zieht. Und deshalb war er ja irgendwie unpässlich. Aber das war geil. Und ich weiß noch, der hatte ganz viele Originalartefakte, die er zum Teil einfach an den Drehorten aus dem Wüstenboden gezogen hat. Also
da
zum
war
Beispiel
ich von total neidisch drauf. Eine Zierleiste von dieser Klippe, wo der Wagen sich überschlagen hat.
Und so einem Ford LTD, der doch hinten, glaube ich, diese Zwillingsräder hatte. Ja. Und die war einfach so durch den Überschlag so eine völlig verdrehte. Und die lag da halt einfach über 30 Jahre damals in diesem rostroten Gestein rum. Und
niemand hat sich darum gekümmert, bis dieser Brite kommt und da alles ausbuddelt, wie so ein Archäologe.
Genau, und das war wirklich für mich somit das Spektakulärste, was die Wüste da immer noch so bereithielt. Und als Übersprungshandlung, weil wir natürlich nichts gefunden haben, weiß ich noch, dass wir beiden Dödels jeweils so ein Glas Vegemite mit Sand gefüllt haben.
Ja, natürlich.
An der Stelle, wo der Tanklastzug umgefallen ist und seine dann natürlich nur sandene Ladung verloren hatte.
Hey, das ist heiliger Sand. Heiliger Sand war das. In der Kurve habe ich das Glas voll gemacht. Wir haben auch Bilder gemacht und der steht jetzt bei mir hier in der Vitrine, der Sand. Und da hat die letztens einer gefragt, was ist das denn? Ich so, das ist der Sand aus dem Truck, aus Mad Max 2.
Dann hast du jemals so feinen Sand gesehen?
Niemals. War beim Zoll auch ein bisschen komisch. Was ist das denn? Ja, Sand. Aha, okay.
Ist das verboten? Nein, also.
Genau. Ja. Den habe ich jetzt noch zu Hause. Also, das ist ja wie Weihwasser, ne? Wenn du da jemanden diesen Sand über den Kopf streust als Mad Max-Fan.
Der verwandelt sich trotz Senkrücken- und Hüftdysplasie direkt in Homungus. Ja.
Und weißt du noch, dass der Hund auch da war? The Dog.
Ja, die hatten sich genau den gleichen, irgendwas, so eine Hütehund-Rasse war das doch, ne? Mhm. Genau, so einen hatten sie da auch. Und ich fand das wirklich bizarr, wenn du in Amerika bist, wirkt das alles so vertraut, wahrscheinlich auch durch Hollywood und Populärkultur. Und da unten hatte ich so wirklich das Gefühl, jetzt bist du mal ganz weit draußen.
Das ist auch irgendwie anders, ne? Also die amerikanische Film- und Autokultur, was du sagst, ne? Da kennt man halt die Landschaften, so Autos spielen immer eine Rolle, aber diese ganze Kultur drumherum, ob das nun Surfen, Skaten oder Musik ist, das war in Australien alles gar nicht so. Da ist irgendwie nichts.
Im Prinzip war ja wirklich 1979 Mad Max 1 der erste Blick für uns Europäer auf diesen Kontinent. Also es gab ja auch noch hier, wie heißt der Film mit dem schwarzen Challenger? Oh, Mike in
3,8 auf 100.
Irgendwie so, ne? Ich war jetzt gerade bei 6, ich habe jetzt so im Auto nicht 3, zugetraut. Aber ja, aber das war ja ein absoluter Freak-Film auf VHS.
Und, oder die Autos, die Paris auffrasen, ne?
Super Film, ist eher was für die Arte-Fans unter uns, die gerne auch beim Filme gucken so den Zeigefinger an die Wange legen und ihre Botschaft suchen. Aber ja, es ist da unten wirklich alles anders, von den Viechern und den Pflanzen angefangen. Du hast gerade kurz angesprochen, Muscle Car War, Mopa hat da unten ein rein Sechszylinder-Hemi in die Schlacht geworfen.
Ja, und zwar viel zu spät.
Genau, und Ford und Holden haben im Gegensatz zu Amerika auf Small Blocks gesetzt, weil deren Autos natürlich schon starkes US-Design hatten. Der erste Ford Falcon in Australien war ja sehr nah am US-Falcon. Die Baureihen haben sich ja erst mit dem XA dann gänzlich unterschieden, also mit dem späteren.
Ja, die wurden dann auf Basis vom Mustang, vom amerikanischen Mustang gebaut.
Oder Falcon, ja, genau, aber ja. Dann wurden optisch auch ganz anders. Man hatte den Holden Monaro mit V8, der anfänglich dem Cericord quasi ähnelte. Und ja, wie gesagt, rein Sechszylinder-Hemis, gerade die Mopar-Fahrzeuge, die ja in Amerika immer so in der Ära als die am schönsten designten Fahrzeuge gelten, hatten da unten einen gigantischen Überbiss. Ja, alles sah aus wie nach so einem Giftspinnbiss, so verzerrt.
Ja, alles komisch, ne? Auch ein Hemi Decals da drauf und dann aber nur ein Sechszylinder drin. Aber man muss ja mal kurz sagen, dass eigentlich Ford als erster erkannt hat, so dass es da eine Szene gibt. Und zwar hatten die Australier ganz viele amerikanische Autos importiert, also gerade in der Heckflossenzeit. Und dann haben die irgendwann wie in Amerika auch gemerkt, dass die Jugend irgendwie sportliche Autos haben wollten. Und der erste Falcon drüben, der fuhr ja richtig scheiße. Und die ganzen kaputten, holperigen Straßen, da kamen die Autos nicht klar. Und dann haben sie angefangen, da Performance reinzuschrauben, ne? Mit den.
Genau, Ford hat das begonnen 1967. Das war dann der XR als GT. Und interessant war, die Autos waren kleiner als in Amerika und hatten dementsprechend nicht nur Small Blocks, sondern sie wurden auch in der Regel länger übersetzt, weil
Langstrecke.
Ja, die Viertelmeile war gar nicht so die Bemessungsgrundlage wie in Amerika, sondern man hat da eher so ein bisschen europäischer, beinahe deutscher gedacht. Lange Übersetzung und VMAX war im australischen Muscle Car War so der heiße Shit. Plus eine relative Rundstreckenperformance, weil was für uns so Le Mans ist, was ja auch Ford mit dem GT40 unbedingt gewinnen musste, das war halt immer schon bei den Australiern bis heute Bathurst, so die anspruchsvollste Rundstrecke, die sie haben.
Und genau, der Mount Panorama Circuit in New South Wales, so eine kurvige Bergrennstrecke. Und komischerweise haben die, so wie in Amerika auf den Viertelmeilen, ne, wo die Autos alle zum Wettrüsten angetreten sind, haben die alles in Bathurst irgendwie gemacht.
Genau, das heißt, diese Autos waren
also Rundstrecke, ne?
Deutlich straffer. Natürlich auf einer Rundstrecke kommt ihr auch immer wieder zugegen, wenn das Fahrzeug kleiner ist. Also man kann diesen Muscle Car War gar nicht so einfach mit dem amerikanischen vergleichen.
Nee, kann man nicht.
Und die Testberichte auch in der damaligen Journalie haben sich immer ganz stark auch an der Endgeschwindigkeit abgearbeitet, die man ja mit einem US-Muscle Car oftmals gar nicht lange fahren konnte, weil dann hat es noch einmal kurz Plong gemacht und dann hing die Pleuel unten raus.
Ist mir ein Rätsel, weil die haben noch amerikanische Motoren verwendet und haben mit Hitze genauso zu kämpfen wie die Kalifornier.
Ja, bessere Kühlung. Ich müsste jetzt selber nachgucken, ob das Ölvolumen ein anderes war. Aber du kannst natürlich den Motor mit den Innereien auf Dauerdrehzahlen auslegen. Ne? Das geht ja schon los bei, weiß ich nicht, was für Ventilfedern verwendest du und so weiter und so fort.
Das haben sie ja auch gemacht, ne? Also in den eigenen Sechszylindermotoren haben sie ja nur den ganz heißen Scheiß reingeschraubt.
Ja, und das war halt einfach, die Amerikaner hätten das auch gekonnt. Das haben sie auch zum Beispiel in Le Mans oder auch jedes Wochenende in der Nesca-Serie bewiesen. Aber das kostet natürlich alles Geld. Und die Australier hatten einen anderen Fokus drauf. Die fanden es halt cool, dass man schon 1967 dauerhaft mit einem Ford Falcon an der 200 km/h-Marke kratzte. Hm. Was in Amerika ja immer schon traditionell excessive speeding, das ist ja immer so wie versuchter Mord. Das spielt da immer eine untergeordnete Rolle. Und das war eigentlich für mich auch mit so einem Grund, das da unten zu genießen, weil das automobiler Sicht eine riesen Entdeckungsreise ist. Damals war ja auch das Internet noch nicht so bestückt wie heute mit Informationen zu all diesen Fahrzeugen. Mhm. Und es war auch in Deutschland nicht möglich, an Literatur zu kommen, was australische Fahrzeuge angeht. Und das ist wirklich eine extrem krude Parallelwelt. Mich würde mal interessieren, von unseren Zuhörern, wer da unter Umständen ein Holden oder Falcon in der Garage hat. Ich weiß, im Stuttgarter Raum ist ein Holden unterwegs und
es gibt ein paar Holden in Deutschland. Ja. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass man überhaupt hier mit dem Rechtslenker fahren darf, ne? Wo doch alle jetzt hier auf Sicherheit gehen und so. Aber die Szene ist klein. Ich habe ja selber mein Falcon GT gehabt und da ist ja alles andersrum. Also die Servolenkung sitzt ja an einer anderen Stelle, der Bremskraftverstärker und viele Teile passen vom Mustang, aber es gibt hier eigentlich keine Szene und auch keine Ersatzteilszene für die Autos. Karosserieteile schon mal gar nicht, da musst du alles von drüben kommen lassen. Aber würde mich auch interessieren, ob hier jetzt aktuell Falcon XBs rumfahren oder Holden Monaros. Wer weiß.
Und vor allen Dingen, warum? Ja, also du kannst ja bei US-Autos immer argumentieren, wir alle haben diesen Knall, weil wir alle als schwer erziehbare von unseren Eltern vorm Nordmende geparkt wurden. Ne? Ja, guck dir da noch 5 Folgen Colts-Liebers an. Bitte, bitte, komm nicht wieder in die Küche. Und das ist ja bei Australien wirklich so, die einzige kulturelle Prägung kann dann ja nur Mad Max gewesen sein. Oder du kommst da irgendwie drauf, weil du das andere durchgefeiert hast und dir irgendwie langweilig ist. Wobei man sagen muss, gerade der Ford Falcon XA oder dann später als Facelift der XB aus Mad Max, den es dann ja noch bis hoch zum XC gegeben hat, ist ja wirklich ein bildschönes Auto.
Der ist eigentlich als Originalwagen, als Coupé, auch wesentlich hübscher als dieser verunstaltete Interceptor mit seiner Nase und der Verspoilerung. Und gut, bei mir war das Ziel, sowieso den Wagen zum Mad Max-Wagen umzubauen, aber ich weiß, dass viele Australier not amused sind, dass originale Autos zum Filmreplika umgebaut werden, umgefummelt werden, weil der ist echt wunderhübsch, der Wagen. Auch die ganzen Proportionen, der ist ja richtig klein. Also auch total kompakt. Normalerweise müsste man eigentlich so ein Auto hier fahren. Das ist ja fast Challenger-Größe so, ne?
Ja, ja, eben. Und das ist ja eigentlich immer schön, wenn ein Auto mächtig aussieht und es trotzdem mit einer normalen Größe das transportieren kann. Und diesen Umbau zum Mad Max-Auto, dass der nicht so beliebt ist, kann ich vollkommen verstehen, weil diese Front war für mich auch immer das No-Go oder das Ausschlusskriterium. Das sieht ja eigentlich aus wie ein früher Ford Sierra.
Ja, man muss dann eigentlich den zweiten Teil nehmen, wo er sich die Nase abgefahren hat, dann ist vorne alles offen, wie so eine eingeschlagene Kauleiste.
Geht doch.
Aber genau, geht doch. Also kannst ja jeden Zustand nachbauen. Aber trotzdem muss man sagen, dass Mad Max natürlich auch für mich eigentlich so den Blick erst nach Australien gebracht hat. Und als wir dann wirklich da waren, diese Autos gesehen haben, die auch teilweise dann noch überall rumstehen, wie in Amerika ja auch, kriegt man irgendwie dieses Gefühl. Wir waren doch abends mal in der Bar, wo so ein Typ saß, da lief irgendwie natürlich Sportfernsehen und dann haben wir irgendwie Lagerbier getrunken, waren auf der Durchreise Und dann kamen wir mit so einem langhaarigen Typen, der so ein bisschen aussah wie Kid Rock, kamen wir doch ins Gespräch und dann so, was macht ihr denn hier? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind wegen Mad Max hier. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich so ein Auto habe. Da hat er mich natürlich für einen Spinner gehalten und dann ein Foto gezeigt. Und dann wollte er doch sich mit uns kloppen zuerst. Und dann haben wir mit ihm einen getrunken und uns für den nächsten Tag verabredet, weil er erzählt hat, er fährt einen Holden.
Das war Pete Smurl, ein Windkraftanlagenmechaniker. Ja, tatsächlich. Und den haben wir dann am nächsten Morgen besucht und dann wollte der mit uns zusammen australische Autozeitung lesen.
Die
und
stapelten sich doch in seinem halbdunklen Zimmer bis zur Decke.
Genau, und dann sind wir noch mit seinem Holden Premier, der hatte so einen Sechszylinder mit so einer Doppel-SU-Vergaseranlage, sind wir dann noch irgendwie morgens da durch seinen...
Barfuß ist er gefahren, wie der Tokater.
Barfuß im Turnschuh, die Gitarre in der Hand.
Der Knight Rider, meine ich.
Genau, ja. Das war ein kurioser Typ und dann haben wir da mit dem irgendwie so den Tag verbracht. Und der konnte das ja auch nicht ganz glauben. Genau, übrigens fällt mir wieder ein, die Frau bei der Einreise konnte das auch nicht glauben, als sie uns gefragt hatte, was wir in Australien wollen. Und wir haben gesagt, wir wollen zum Mad Max Museum. Auch direkt hier geht was vor sich, das muss gestoppt werden. Ja, das weiß ich auch noch, genau. Also irgendwie, es scheint da Touristen zu geben, aber die machen wohl anderes Zeug.
Aber trotzdem ist es nicht so Autonerd-Land wie Amerika, aber Mad Max kennen sie da alle. Und erinnerst du dich daran, als wir in diesem Hostel in Melbourne eingecheckt haben, ne? Wo normalerweise 25-jährige Rucksack-Touristen mit Gitarre einchecken?
Deshalb wolltest du da ja auch einchecken. Mir war das ja sehr unangenehm.
Ja, aber ne, ich lasse mich ja gern mal überraschen. Und dann haben die uns ja so komisch angeguckt, dass wir irgendwie ein Einzelzimmer haben wollten, also für uns beide. Falls du dich erinnerst, sind wir dann irgendwann zur Rezeption und zu diesem Typen. Sag mal, wie kommen wir denn hier zur Universität Melbourne? Und dann war der total beruhigt, weil er dachte, ach, die Typen haben da bestimmt eine Vorlesung oder so. Und dann fragt er noch, welcher Fachbereich denn? Und dann sage ich zu ihm, Tiefgarage. Und jetzt wird's nerdig. Dann sagt er, Mad Max, alles klar. Und packt so einen Plan aus, so einen Lageplan oder so einen architektonischen Grundriss von dieser Tiefgarage. Hat uns erzählt, wie wir da hinkommen. Und seitdem weiß ich auch, dass diese Säulen in der Tiefgarage, wo der Interceptor das erste Mal gestartet wird, dass diese trichterförmigen Säulen den Zweck haben, die Bäume, die über der Tiefgarage auf dem Campus gepflanzt wurden, dass die Wurzeln Platz haben. Also das war alles zweckmäßig. Und dann, weiß ich noch, dann stehen wir da unten in dieser Tiefgarage, heiliger Boden. Und dann stand da so ein Neuwagen rum. Ich habe doch noch so einen Typen gefragt, weißt du überhaupt, wo wir hier sind? Also nee, das ist eine Tiefgarage. Das ist keine fucking Tiefgarage, Mann. Das ist Mad Max Drehort. Oder so, was? Nee.
Du hast ihn gesehen und du hast ihn gehört.
Na, ja, und da stellst du noch Fragen? 600 PS bis in die Räder. Da macht die Maschine erst die richtige Musik. Also auf Englisch natürlich viel besser.
Was da für ein technischer Quatsch auch gesammelt wurde in dem Film, ne?
Ja, das hat synchronisiert.
Schluckt Nitro und frisiert damit zwei obenliegende Nockenwellen. Was ist das denn?
Ja, zwei obenliegende Nockenwellen vor allem, genau.
600. Ich kann auf die Anfangbrücke legen, dann ist aber auch gut.
Ja, 600 Horses through the wheels. Also, wir haben diese Filme ja früher nur auf VHS bekommen oder im Kino synchronisiert und es hat ewig gedauert, bis ich den dann erstmal auf Englisch gesehen habe. Und da dachte ich, der war echt gut synchronisiert, aber ein paar Sprüche sind natürlich auf Englisch. Viel geiler, logischerweise. Aber trotzdem war das, das war echt eine coole Reise. Auch als wir an der Pumping Station waren in Melbourne, ne, wo dieser Innenhof stattfindet, wo sie den Johnny den Jungen verhaften und nicht rausrücken und Jim Goose dreht durch und so. Also,
nicht viele Menschen fliegen, um es mit Annalena Baerbocks Worten zu sagen, Hunderttausende von Kilometern.
Hunderttausende.
Um sich ein Klärwerk anzugucken.
Ja, Tourismus ist das, ja, Sightseeing vom Feinsten.
Ja. Nee, fand ich ja auch gut. Da ist doch die Szene auch, wo Tokatas Jungs da mit dem Motorrad immer im Kreis fahren. Ne? Ist das nicht um Frau Rokitansky herum mit dem Apfel?
Nee, das war ja irgendwo am Strand. Ne, wo sie mit dem Juti, mit dem Sandman, dem Holden Sandman rumfährt. Nee, da waren wir nicht.
Nee, am Strand. Doch, wir waren einmal am Strand. Da war es so heiß, da bin ich dann einfach, hab mich entledigt, meiner Klamotten und bin ins Wasser gesprungen und da waren noch andere Menschen, die haben dann rumgebrüllt, ich soll da wieder rauskommen.
Ja, weil dieses Haischild da war, ne?
Ja, das war irgendwie, der Strandabschnitt ist wohl in Australien bekannt für die meisten.
Ja, ich weiß, du springst da einfach ins Wasser.
Wer soll denn sowas auch wissen? Ja, ja sowas genau. Gibt es ja aber auch in der Nordsee nicht.
Nee, gibt's alles nicht. Und ja, also da waren echt so einige Highlights. Wir sind dann ja irgendwann nach dieser ganzen Drehortgeschichte auch in der Wüste vom Mundi Mundi Lookout, wo man ja die Erdkrümmung sehen kann. Hier, das geht mal an alle Flat Earther, ne? Also ich glaube, die Erde ist rund, das konnte man da sehen. So weit war der Blick. Danach sind wir doch zum Muscle Car Run gefahren, auf irgendeinen Flugplatz. Und da wurde es interessant, da konnte man nämlich eine Armada von australischen Muscle Cars, die irgendwie zu so einer, weiß ich nicht, 5000 Meilen Ausfahrt unterwegs waren und dann zurückkamen, konnte man die alle sehen. Ne? Die,
genau, das war so ein, ja, wie nennt man das, was bei uns im Prinzip hier so eine Youngtimer-Rallye nach Marokko ist, ne? So in die Richtung ging das da.
Ja, oder einmal durch den Schwarzwald, aber die waren jetzt hier ja.
Genau, und die haben Teile da richtig
unterwegs.
Richtig Meter gemacht. Und aber leider Gottes da, als wir da waren, ich glaube, das war auf dem Adelaide Raceway, haben die so Viertelmeile gemacht, was ja eigentlich gar nicht das ist, wo diese Autos brillieren. Die hätten mal eher so fahren sollen wie du auf dem Weg zum Museum.
Ja, oder in Bathurst mal irgendwie um die Kurve ballern.
Aber was ich spannend fand, war, ich war zum Beispiel, ich mache mir eigentlich nicht viel aus Natur, aber ich war tatsächlich fasziniert allen voran von dem Getier. Und ich meine damit nicht nur diese toten Kängurus, sondern ich weiß noch, wir sind einmal nachts von Broken Hill aus der Kneipe zurück nach Silverton gefahren und dann lagen auf dem Asphalt überall Kängurus rum und man kam damit nicht mehr durch. Und da wollte ich doch den Dialog suchen, bin ausgestiegen und diese Kängurus gehen dann ja echt direkt in so eine Boxerstellung und wollen dir ein paar runterziehen.
Ja, sogar mit den Hinterläufen, die springen in die Luft und hauen dich aus den Socken.
Ja, aber ich habe dem Känguru gesagt, pass auf, das kann ich auch. Mhm. Kannst du gerne mit anfangen, aber dann haben wir den Salat. Dann wären wir hier bis morgen früh nicht fertig. aber ja, das halt alles, ne? So Haie, Kängurus, das ganze komische Zeug. Oder wir haben auch bei Broken Hill doch einen Schrottplatz gefunden. Der hatte sogar noch ein Riesenfeld mit Vorkriegsautos.
Ja.
Wir sind da so wie hypnotisierte Spinner reingerannt und da brüllte uns doch auch so ein Typ hinterher. Er ist eben beknackt, das ist alles voll mit Schlangen, durchgeknallten Europäer.
Ja, also wir haben aber ein totes Tier haben wir doch bei uns vorne unter den Scheibenwischer geklemmt. Irgendwie so eine Echse.
Ja, genau. Das war unser Spirit Animal, weil das genauso verdörrt aussah wie wir. Und ich weiß doch, am Mad Max Museum, da gab es natürlich, ich glaube, Silverton hat 5 Einwohner. Die hatten natürlich kein Hotel. Und dann haben diese netten Museumsbetreiber uns doch so eine Art Baucontainer gemietet, wo wir die Nacht haben.
Ja, da habe ich Geräusche gehört nachts aus der Tierwelt, die habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich bin irgendwie auf einem fremden Star Wars Planeten.
Wir sind doch dann auch irgendwann aus Angst lieber wieder reingegangen, weil du guckst in diese stockdunkle Nacht, kein Restlicht und du hörst nur, ja, tierische Hilfeschreie, weil da gerade irgendein Beutetier gerade zerrissen wird. Wovon eigentlich? Ja,
genau, wovon dann, eigentlich? Stranger Things.
Fand ich wirklich krass. Also das habe ich so noch nie in einem Land erlebt. Und ich finde, das macht auch die Mojave-Wüste nicht. Selbst in Florida nicht mit den ganzen Alligatorviechern und Schlangen hatte ich nicht das Gefühl, dass die Natur mich dermaßen jederzeit versucht umzubringen.
Man hat aber auch echt so einen Respekt in Australien vor der Natur, finde ich. Das ist alles ein bisschen dramatischer, ja, halt, geheimnisvoller. Was ich übrigens nochmal zu den Autos faszinierend finde, ist, dass es für die Australier selbstverständlich ist, dass ein Muscle Car 4 Türen haben kann. Also wenn du hier irgendwie ein Plymouth Satellite 4-Türer siehst, dann machen die hinten die Türgriffe weg und machen da RT-Stripes drauf, damit es nach Coupé aussieht. Das würden die da gar nicht verstehen. Die haben fast alle 4 Türen, die Wagen, weil die auch gleichzeitig als Familienautos genutzt werden.
Die Australier sind die schlaueren Raser.
Ja, sind die. Es gibt so eine Comedian, fällt mir gerade ein, Wendy Harmer heißt eine Australierin, die hat erzählt aus ihrer Kindheit mit den Autos, dass die Autos immer schneller wurden und der Vater hat halt immer das neueste Modell gekauft und wenn die dann am Wochenende zum Picknick gefahren sind, irgendwo ins Outback, irgendwohin, dann, wenn die Tanknadel halb leer war, ist er angehalten. Und dann haben die da Picknick gemacht. Scheißegal, wo die waren, weil es gab keine Tankstellen. Und dann sind die halt nach dem Picknick wieder zurückgefahren. Fand sie total scheiße, aber das war irgendwie so. Dachte ich, ey, wie kann man sich diesem Auto so unterordnen? Aber die ganze Familie muss rein. Wir fahren so weit, wir fahren können. Und dann fahren wir wieder zurück. Fand ich großartig.
Wenn die Tankuhr als Kompass fungiert, ja?
Ja, sozusagen. Und sie sagte dann irgendwie, ja, es sieht halt überall gleich aus. Ne? Ist doch egal, wo wir Picknick machen. Wir finden schon irgendwo ein Plätzchen unter ein paar Bäumen. Sehr geil. Also das erklärt auch so, warum diese Australier halt so diesen Nutzen haben, aber gleichzeitig Highspeed und dicke Motoren. Ich glaube nämlich nicht, dass die scharf auf amerikanische Muscle Cars waren. Das haben die auch noch gar nicht mitgekriegt.
Oh ja, doch. Also ich kann mich erinnern, ich kam abends zu dieser South Terrace, wo uns der nette Portier nicht sagen wollte, wo er arbeitet, ist uns direkt abends ein 68er Charger RT am Hotel vorbeigerumpelt. Also das ist da auch durchaus verbreitet, aber die Jungs haben das Problem, sie müssen halt auf Rechtslenker umbauen. Das heißt, beim Import von solchen Fahrzeugen, da ist auch echt eine Industrie entstanden, die heute noch Dashboards herstellen für Klassiker, damit die auf Rechtslenkung konvertieren.
Das ist deren Gesetz, ne? Das wundert mich übrigens. Wir wollen ja bloß keine schlafenden Hunde wecken, dass das hier erlaubt ist, weil ohne Scheiß, wenn du mit so einem Eimer hier fährst, ne? Und ich habe ja meinen Falcon gehabt mit dem Kompressor auf der Haube und du sitzt auf der rechten Seite und willst überholen, keine Chance.
Nee, aber ich finde das gut. Ich neige ja dazu, mich ungesund zu ernähren und so fährst du halt an jedem McDrive vorbei und denkst dir so, ach komm, lass.
Ja, oder du musst rückwärts durch.
Genau, damit sie alle merken, mit dir stimmt was nicht. aber ja, was ich interessant finde ist, wir haben ja tolle Sachen da erlebt. Ich weiß noch, wir waren einen Abend, haben wir die Club- und Kneipenszene von Melbourne erforscht.
Ja, die ist großartig, ne? So ein bisschen Berlin, ein bisschen Hamburg-Flair ist da mit drin.
Genau, und im jugendlichen Überschwang, ich war ja damals deutlich jünger als jetzt, du warst irgendwann kurz austreten und dann habe ich da einen Stehtisch erspäht, da standen zwei unberührte Longdrinks, irgendwas mit Cola.
Ja, witzig, am frühen Abend und dann stellst du uns die beiden Dinger hin.
Genau, und das war wohl irgendwie so ein Ding, da waren noch irgendwelche K.O.-Tropfen
drin. Ja, irgendwie, da waren K.O.-Tropfen drin. Mann, da würde auch jeder Bulle sagen, sag mal, wie blöd seid ihr denn? Da stehen einzelne Getränke rum, irgendjemand wartet auf ein paar Mädchen und der Spinner nimmt die Getränke und äxt die oder was?
Ich wollte dich einladen.
Ja, hast du auch geschafft, aber der Rest des Abends verschwindet im Nebel.
Ich weiß nur noch, wir haben uns irgendwie verloren und ich bin dann da rumgeirrt. Du musst ja dementsprechend woanders rumgeirrt sein.
Aber wir haben uns wieder getroffen und es gibt ein Foto, wo wir irgendwie nachts einen Burger essen. Und das war ganz weit weg von dem Ort, wo das passiert ist. Und wir haben aber trotzdem ins Hostel zurückgefunden.
Genau, und dann weiß ich noch, wir sind dann weiter rumgeirrt und haben dann irgendwann gesagt, ach guck mal, das sieht doch gut aus, da können wir doch mal rein.
Und da waren wir schon drin, ne?
Und dann war das der Laden, wo diese Longdrinks standen. Also es war ein sehr gelungener Abend und ich fand das auch mal ganz schön, dieses Land mal so auf eigene Faust zu entdecken, mal alleine.
Ja, das hast du dir jetzt schön geredet. Also zum Glück hat uns morgens nichts gefehlt, irgendwie eine Niere oder sonst was. Aber ich fand das spannend in Melbourne nachts und wie wir uns da im Kreis gedreht haben. Und morgens wachen wir mit Klamotten auf und dann dreht sich der Propeller bei eingeschaltetem Licht irgendwie noch in dem Zimmer. Also sagen wir mal so, die Sache ist gut gegangen. Das war Melbourne. Also passt auf, wenn ihr da mal fremde Getränke nehmt.
Ja, du, aber wenn man positiv ins Leben herantritt, dann geht immer alles gut, liebe Freunde.
Wir sind ja auch immer gut durchgekommen, ne? Selbst mit dem Strafzettel und dem Polizisten.
Das war alles kein Problem. Aber was ich interessant finde, ist trotz all dieser tollen Sachen, ob es jetzt die Flora, die Fauna oder all diese gratis K.O.-Tropfen waren, hat sich bei dir so ein, da muss ich noch mal hin, eingestellt?
Nee, also langsam kommt das wieder, weil ich denke, ich würde da gerne mal wieder hin, obwohl wir haben da nur einen Teil des Landes gesehen. Aber für mich war in diesen zwei Wochen, wo wir da waren, haben wir alles abgefeiert, was man eigentlich machen kann, inklusive K.O.-Tropfen, Polizeikontrolle, Trunkenheit, Schrottplätze, Mad Max Museum, Drehorte. Also eigentlich kenne ich jetzt Australien.
Aber wir haben ja nur weiß ich nicht, 3000 Kilometer bereist. Ja? Also,
nur,
also,
ja. Und wir waren sogar noch in diesem lebendigen Museum, wo so ein Typ da aus dem ganzen Land alte Gebäude abgebaut und wieder aufgebaut hat. Das war wie so eine Westernstadt.
Ja, bei uns, die Gebäudesammler haben immer nur das Zeug von Faller zum Zusammenkleben. Das war eine andere Liga, genau.
Das war eine andere Liga. Aber,
ja. Das ist ja genauso wie, weißt du, Menschen fliegen mal nach Kalifornien und sagen dann, Amerika kenne ich, aber wir haben noch nie die Weihen eines Kneipenabends in Alabama erlebt. Also ich bin mir da nicht so sicher, aber was ich bei mir selber festgestellt habe, und das ist eigentlich eine traurige Erkenntnis.
Du willst da nicht mehr hin, oder was?
Nee, dass mir da, ich würde mal sagen, ein Stück weit die amerikanische Hysterie gefehlt hat. Dieser Superlativ, immerhin zum Wahnsinn, es ist immer von allem too much, ja. Muscle Car hat nicht nur 5,7 Liter Hubraum, das muss 7,4 haben. Oder wir machen da hinten ein Fußballtor, großen Heckspoiler drauf. Auch die Menschen sind ja, die waren cool. Das waren irgendwie Engländer mit Sonnenbrand. Die hatten einen geilen Humor, die waren verbindlicher. Eigentlich hat sich oder auch vielleicht aus der europäischen Sicht betrachtet, war es ja eigentlich das bessere Land. Vielleicht habe ich auch einfach nur Angst vor dem Flug, weil ich weiß noch, nach der Rückreise hatte ich so blau angelaufene Kniekehlen drin. Also ich habe irgendwie wohl zu lange gesessen. Vielleicht wäre ich auch fast gestorben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man wird ja auch nicht jünger.
Nee, also jetzt hier Holzklasse dahin fliegen, das ist schon eine Herausforderung. Aber was du gerade sagst, finde ich interessant. Also für mich ist Australien auch näher an England dran, nicht nur von der Aussprache, sondern auch so vom ganzen Benehmen. Das ist mehr Understatement, das ist auch britischer Humor, den die da haben. Und die hauen nicht so aufs Gewinde wie die Amis. Dabei hätten sie ja Grund. Ich meine, Jack Brabham, ja, der Rennwagenbauer, der ist Australier. Und die haben da richtig Rennsport gemacht. Ich glaube sogar bis heute in Bathurst. Und da sind ja richtige Legenden entstanden und tolle Autos gebaut worden. Also die hätten eigentlich viel mehr Grund, so anzugeben wie die Amerikaner mit ihrem Kram.
Aber in Sachen Humor hauen sie ja doch mehr aufs Gewinde. Also der Humor ist ja deutlich
härter. Ja, britisch. Britisch ist ja auch viel härter.
Also das fand ich schon. Mhm. Da war auch irgendwie so an irgendeiner, weiß ich gar nicht, die haben doch immer im Outback so kleine Läden gehabt. Auch mal einen Sixpack Dosenbier gekauft und beim Bezahlen reißt der Typ mir schon so die erste Dose auf und sagt so, one for the road, in Amerika musst du das Ding ja in den Kofferraum packen, unter das Reserverad noch eine Decke und eine Wohnzimmergarnitur da oben drauf, damit du bei der Verkehrskontrolle ja nicht bezichtigt wirst. Du würdest das quasi im Innenraum transportieren. Und
stimmt, also da sind die viel cooler. Und leider gab es aber dann irgendwann diesen Verkehrsminister Morris, und der hat das da alles so mitgekriegt, was da eigentlich auf den Straßen los war. Ne? Die trinken da Dosenbier und ballern da mit 240 über Sandpisten, und das ist ja alles gut gegangen. Und dann hat er diese Autos so als Kugeln auf Rädern bezeichnet und wollte das alles von der Straße holen. Und als Verkehrsminister hast du halt Macht, ne? Und dann hat Chrysler ja sofort kalte Füße gekriegt. Nicht nur, dass sie viel zu spät waren, um da mitzumischen. So, dann haben sie halt irgendwie ein Auto, was in der Entwicklung war, gestoppt. Also die wollten ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang der 70er erst, den Motor vom Challenger TA, ne? Also den 340er V8, in den Charger dort einbauen. Und dann hätten die ja auch nochmal einen oben drauf gelegt. Leider nicht passiert.
Das könnt ihr auch alles in der aktuellen American Classics nachlesen. Der Minister muss deutsche Vorfahren gehabt haben. Anders kann man nicht so eine Spaßbremse sein.
Ja, das glaube ich aber auch, obwohl er Morris hieß, ne?
Vor allen Dingen, was ich dabei immer spannend finde, ist, heute fährt jeder Skoda Superb mit Dieselmotor 240. Das war ja alles damals erst der Anfang, ja? Also bei Licht betrachtet, das ist ja auch so im Motorjournalismus immer so üblich. Und dann 1972 war die PS-Party in Amerika vorbei und so weiter. Ja, richtig, aber eigentlich kein Grund zur Traurigkeit, denn sie hat ja nur eine Pause gemacht. Ja,
ja aber sagen wir mal so, dass es das jetzt alles wieder gibt, auch mit den, was du sagst, diese Hochgeschwindigkeitsautos. Die Autos sollen das nicht mehr zeigen. Also das passiert irgendwie so ganz heimlich. Irgendwie wird so schön geredet. Ne? Früher haben die ja voll auf die 12 mit Kriegsbemalung die Autos vorgestellt, mit durchdrehenden Rädern. Machen die ja nicht mehr.
Challenger Hellcat nimmst oder auch hier bei uns in Deutschland so ein BMW M4, das sieht ja alles aus wie Krieg der Sterne, ne? Also oder die neue Corvette C8, die hat ja mehr Hutzen als Cupholder.
Ja, aber irgendwie ist es anders. Also das sieht so nach Supersportwagen aus und es sieht so vernünftig aus im Vergleich zu einem völlig übermotorisierten Falcon, den sie da gebaut haben. Ne? Sie haben ja den Falcon XA, irgendwie so ein Experimentierauto gebaut. Ich weiß gar nicht, wie schnell der war. Der hat alles abgeräumt. Da gab es nur 4 Autos davon. Dann haben die schon Angst bekommen.
Das war dann dieser GTHO Phase 4.
Ja, genau. Mit 4 Türen und ganz harmlos eigentlich, aber irgendwie doch aggressiv und brutal schnell. Also so ein Ding, damit fährst du dich da sofort, wickelst dich sofort um den nächsten Baum.
Was ich daran immer auch so spannend finde, ist, diese Autos waren ja jetzt auch keine Sonderangebote. Sagen wir mal, du warst solvent genug, als du 40 warst. Dann hättest du dir sowas gekauft, damals. Dann kam der raus, ich glaube 72. Dann wärst du gebürtig von 1932 gewesen. Das heißt, als Kind bist du noch so im Ford Model A Gebrauchtwagen rumgerumpelt.
Gerumpelt, genau.
Einmal sitzt du da in solchen Waffen. Also das finde ich immer wieder spannend. Im Hinblick auch so auf die Muscle-Car-Ära oder auch nehmen wir mal einen 1958er Chevy Impala mit Vollausstattung, ja? Und du kaufst den jetzt mit 50, dann warst du von 1908. Also.
Ach, aber echt?
So wie der heute noch wie eine Raumstation auf uns wirkt, der Wagen. Wie muss das erst damals gewesen sein? Mit elektrischer Sitzverstellung, Servolenkung, Automatik, auch schon 300 SAE HP und so weiter. Vielleicht kam damals auch deshalb die Sorge daher, ja, dass das Menschen waren, die mit ganz anderen Endgeschwindigkeiten sozialisiert wurden.
Ja, die Entwicklung, die ging ja viel schneller. Vielleicht ist das auch der Grund, wir sind jetzt seit den 70ern mit solchen Autos vertraut. Deswegen kann man jetzt auch so eine neue Corvette auf den Markt schmeißen oder ein Hellcat. Aber der Sprung vom Model A zum Falcon XA GTHO ist ja gigantisch.
Erst warst du froh,
wie eine Skat-Rakete dagegen.
Ja, erst warst du froh, dass du überhaupt ein Auto hattest und plötzlich war es dir alles nicht mehr schnell genug, ja. Und
aber auch da, genau, aber um das so mal mit dieser Muscle-Car-Ära mal zum Ende zu bringen. In Amerika war es ja eine kurze Phase, Mitte, Ende der 60er bis Anfang der 70er, da war der Zirkus schon wieder vorbei. Hier lief das ja noch ein bisschen länger in Australien, weil sich das alles so verläuft in diesem großen Land. Aber die haben ja gemerkt mit diesen Todeszahlen, ich glaube, Australien war das erste Land, was eine Gurtpflicht eingeführt hat, 1972, weil die gemerkt haben, die Leute fliegen aus ihren Autos, wenn die zu schnell fahren. da haben die Amis noch gar nicht drüber nachgedacht, über so eine Gurtpflicht und selbst Deutschland nicht. Also eigentlich ist es dort drüben viel extremer abgegangen, aber man hat das nicht so mitbekommen.
Weil wahrscheinlich auch einfach jede Form von Kontrolle gefehlt hat. Ich meine, was du da im Outback gemacht hast, ich weiß noch einmal, da habe ich auf die Uhr geguckt, tagsüber kam uns 45 Minuten kein Auto entgegen.
Ja.
Also du hast natürlich da wieder direkt den Jackpot gezogen und bis in die einzige Radarfalle des ganzen Kontinents gebracht. Aber generell natürlich klar. Und dann kommt es noch dazu, wenn du dich dann mit der Karre ablegst, wie viele Wochen dauert das, bis man dich findet?
Das haben die uns doch auch erzählt, ne? Fahrt niemals ohne Sprit nachts in die Wüste.
Naja, klar, die haben uns ja damals auch in Broken Hill in der Kneipe für irre gehalten, als wir gesagt haben, wir fahren jetzt noch die 20 Kilometer nachts durch den Outback zu unserer Unterkunft.
Ja, passt bloß mit den Kängurus auf, aber war auch echt nicht ungefährlich.
Werde ich auch nie vergessen, als uns der Voodoo-Trucker entgegenkam mit seinem Roadtrain, so mit 3 Aufliegern und vorne in der Ramme seines Kenworths baumelte so mit überstrecktem Hals so ein totes Känguru.
Das sah aus wie im Duell in dem Film. Richtig böse.
Eine verrückte, unwirtliche Welt. Und was ich wirklich interessant finde, ich habe da mal drüber nachgedacht, Australien hatte, mittlerweile sind die ja mehr oder minder auf Importfahrzeuge angewiesen, also Ford und Holden machen da unten ja aus Kostengründen nichts mehr, hatte die größte unabhängige Fahrzeugindustrie, jetzt mal sozialistische Länder während des Kalten Kriegs ausgenommen, so wie die DDR, an der Rest der Welt aber nicht teilhaben konnte. Also du hast diese Autos auf Exportmärkten ja nicht beziehen können. Die haben, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen Thailand und die Philippinen und so angrenzende asiatische Länder in den 60ern.
Ja,
so.
Aber großen Export in rechtsgelenkte Länder gab es nicht.
Nö, ne? Also die Japaner.
Südafrika ein bisschen noch.
Stimmt. Oder? Ja, jetzt auch mit den Piranha Ford und da gab es ja auch noch ein paar verrückte Sachen. Brasilien hatte auch einen eigenen Dodge Charger, der auf dem Dart basierte. Hm. Aber das alles viel kleiner. Und diese Länder haben zwar auch eigene Autos hergestellt, auch Australien hatte eine eigene hatte eine eigene Ford-Produktion. Aber nichtsdestotrotz haben die auch sehr viel importiert. Haben die Australier mit britischen Autos auch gemacht. Die hatten relativ viele Minis da unten und Austin und so weiter. Mhm. Aber das ist da unten, weißt du, im Prinzip so ein Jurassic Park gewesen. Die waren da unten so allein auf ihren Stein und haben da sowas gemacht, was nur für den Eigenbedarf war. Und das ist eine Sache, die ich total faszinierend finde. Und ich habe damals in Melbourne so eine Buchhandlung leer gekauft, Autobüchern. Und da tauche ich heute gerne ab, weil auch außerhalb der Muscle-Car-Ära, so 60er Jahre oder später auch in den 80ern, findest du da den krudesten Kram, den du zum Teil dann doch als Deutscher wiedererkennst. Ja, auf Basis unseres Rekord E, den wir hier hatten, hatten die da unten auch einen Holden Commodore mit V8, den hier bei uns bekannten Granada 2, der ja designmäßig ein Entwurf war hier von uns, von Ford of Europe, hatten die Jungs da unten auch mit einem 5-Liter V8.
Ja, also eigentlich haben die das fortgesetzt, wo sich hier keiner getraut hat. Und was du sagst mit Dinosaurierpark, also diese ganze Evolution hat sich da im Kreis gedreht und ist dann komplett in der Natur da eskaliert. Und hat echt geile Autos hervorgebracht. Also ich weiß gar nicht, warum der Granada denn nicht eigentlich mit der Technologie und ein V8 auch in Deutschland angeboten wurde, weil der Markt hier einfach nicht dafür da war. Also bei uns schon, glaube ich, aber nicht bei dem Rest.
Nein, weil die Hubraumsteuer hier halt der Showstopper war. Und ich glaube, ich würde da dennoch gerne nochmal hin.
Ah, jetzt doch.
Aber ich warte auf irgend so ein krasses Erdbeben, so mit Plattenverschiebung, vielleicht.
Ach, dass wir auf eigene Achse rüberfahren können, meinst du?
Entweder auf eigene Achse oder dass 4 Stunden Flugzeit spart. Also ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, über den man vorher auch nicht nachdenkt, wenn man immer so denkt, ja, ein interkontinentaler Flug ist ein interkontinentaler Flug, aber ob man irgendwie 11 Stunden unterwegs ist oder irgendwie um die 20, das macht echt schon was aus.
Ja, aber wenn wir mit dieser Story hier so und du auch mit der Story im Heft erfolgreich werden, dann kann man ja vielleicht auch mal Business dahin fliegen, dann ist das erträglich.
Also, oder wir melden uns mal aus dem Amazonas und finden den letzten noch nicht vergammelten brasilianischen Dodge Charger.
Ja, aber ich kann nur sagen, Australien lohnt sich nicht nur wegen Natur und dem Barrier Reef zum Tauchen oder um wilde Tiere zu sehen, sondern diese Autoszene, finde ich, ist so lebendig da und so einzigartig. Ich habe jetzt meinen Mad Max-Wagen nicht mehr, aber ich hatte ihn ja wenigstens für 15 Jahre. Ich kann das nachvollziehen, wie das ist, damals mit so einem Auto Highspeed durchs Outback zu ballern. Und wir haben es gemacht, im Holden.
Und es gab exzellente Freigetränke, da wollen wir uns mal nicht beschweren.
Und keiner kontrolliert. Großartig. Ein freies Land.
Also.
Fahrt nach Australien und berichtet uns. Bis zum nächsten Mal. Und beide Hände ans Lenkrad. Ne?
Tschüss.
Tschüss. Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.